Rassismus. Häufig nicht nur schmerzvolle Erfahrung, sondern auch ein Weg der Selbstfindung, des Wachsens und der kulturellen Identität. Wie fühlt es sich an, in einer Gesellschaft mit kolonialer Geschichte aufzuwachsen? Was bedeutet es, zwischen verschiedenen kulturellen Welten zu leben? Und wie kann aus Verletzung auch Kraft entstehen? Im Podcastgespräch mit Lolo Meyer geht es um Erfahrungen, die persönlich sind, aber auch universell. Es geht um Mut, Herkunft, Stimme und Hoffnung. Lolo Meyer ist ein aufstrebender Künstler und Forscher aus Südafrika. Derzeit schließt er sein Bachelorstudium der Psychologie ab und widmet sich der Erforschung des menschlichen Geistes, der Identität und der Selbstwahrnehmung. Und als Schriftsteller bewegt er sich an der Schwelle zwischen Dazugehören und Herausstechen und thematisiert in seinen Werken Fragen von Trauma, Selbstfindung und emotionaler Ehrlichkeit. Seine Kunst ist geprägt von einer reflektierenden Perspektive auf gelebte Erfahrungen und soziale Themen. Zu seinen Leidenschaften gehören Musikkunst und performative Ausdrucksformen, die er nutzt, um Räume der Heilung, Reflexion und Stärkung zu schaffen. Durch seine kreative Arbeit strebt er danach, andere zu ermutigen, sich ihrer eigenen Wahrheit zu nähern und ihre Verletzlichkeit als Kraft zu begreifen. Hören Sie zu, mit offenem Herz und offenen Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, lieber Lolo.
Guten Morgen.
Ich habe mich sehr auf dich gefreut und auch auf das Thema, was wir beide heute so ein bisschen beackern werden, so nenne ich es jetzt mal. Wobei es, so finde ich, ein schweres Thema ist, Rassismus. Ein Thema, das, glaube ich, viele Menschen, und nicht glaube, sondern wo ich weiß, viele Menschen sind sehr damit betroffen und auch beeinflusst. Und es ist keine schöne Sache, damit umgehen zu müssen. Du bist selber Schwarzer. Das darf man so sagen, oder ist das jetzt auch schon rassistisch, wenn ich das sage?
Nee, ich bin ja Schwarzer.
Ja, dann würde ich auch gleich schon in meine erste Frage einsteigen. Lolo, außer du hättest irgendeine Frage an mich, die ich im Vorfeld beantworten darf.
Nee, wir können anfangen.
Wir können gleich anfangen. Lolo, wie würdest du deine Identität als farbiger Südafrikaner beschreiben? Also was gehört für dich da alles mit dazu, das Ganze drum und dran?
Die Frage finde ich sehr interessant, weil farbiger Südafrikaner ist, also die Frage ist gestellt aus der deutschen Perspektive, weil aus südafrikanischer Perspektive bin ich ja nicht farbig. Weil hier sind die farbigen Menschen ja die in der Apartheidszeit als gemischt klassifiziert wurden und jetzt halt auch immer noch sind. Aber zu meiner Identität, was für mich dazugehört, also jetzt abgesehen von der, wollen wir sagen, Rassenklassifizierung, ist, also grundsätzlich, ich bin ein Mensch, würde ich sagen. Ich bin ein Mensch und ich bin homofaber. Ich bin auf dem Weg, meine Identität mir zu kreieren und zu schmieden. Und ich glaube, die ist auch sehr vielfältig, weil ich bin in Südafrika geboren. Ich spreche mehrere Sprachen, bis jetzt nur zwei, aber naja. Und ich hab in unterschiedlichen Ländern gelebt. Aber ich glaube, im Kern meiner Identität ist wirklich mein kreativer Ausdruck, weil ich liebe es wirklich, kreativ zu sein. Ich liebe das Schreiben. Ich würde mich als Schriftsteller bezeichnen. Aber ich bin auch unheimlich gerne auf der Bühne. Mhm. Ich bin gern Schauspieler. Und für mich sind das sehr wichtige Teile meiner Identität, weil sie spielen mit meiner Identität, mit meiner persönlichen. Und Naja, auf der Bühne hat man viele Gesichter, wie man so sagt.
Ja. Und jetzt spielst du schon deine Tätigkeit als Schauspieler an. Da spielst du auch Rollen. Das bringt mich zur Frage, welche Rolle spielen denn deine kulturellen Wurzeln im Alltag? Du sagst, du bist in Südafrika geboren, hast dann aber längere Zeit in Deutschland gelebt, bist auch in Deutschland eingeschult worden, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Erzähl mal ein bisschen was zu deinen Rollen, die du so hast. Also deine Rollen, deine kulturellen Rollen.
Ja, also meine kulturellen Wurzeln erstmal spielen eine ganz, ganz große Rolle. Weil ich fühle mich auch absolut zu Hause in der Rolle, in der ich in meinem Heimatland bin. Also Heimatland jetzt Südafrika, weil ich bin hier geboren. Also einerseits bin ich in der Rolle hier zu Hause, wo ich bin, als Südafrikaner. Aber auch andererseits nicht, weil die Leute begegnen mir auf der Straße und sie denken, ich wäre nur Südafrikaner. Also in der begrenzten Definition von, du weißt. Und aufgrund meines Aussehens sprechen sie mich auch auf der Straße an in Sprachen, die ich nicht verstehe. Also zum Beispiel Zulu, Sotho, Venda, das sind hier alles einheimische Sprachen, die ich nicht verstehe. Und dann muss ich erklären, ja, ich spreche nur Englisch, ich spreche nur Deutsch. Und dann kommen immer die Fragen, ja, wie kann ein südafrikanischer Deutsch lernen? Wie kann das sein? Und zu der Frage kommen wir auch noch, weil die ist ja unterschwellig rassistisch. Und also solche Fragen und solche Diskussionen und solche Diskurse spielen immer wieder für mich eine Rolle in meinem Alltag, auch in Abgrenzung zu meinem Aussehen und zu meinem Äußeren.
Wenn du jetzt schon sagst, du läufst durch die Straßen und die Leute sprechen dich in unterschiedlichen Sprachen an, wie bist du denn aufgewachsen? Erzähl mal so ein bisschen was zu dir. Wie bist du aufgewachsen? Welche Werte, welche Einflüsse haben dich vielleicht auch besonders geprägt, beeinflusst, konditioniert?
Ich bin in zwei unterschiedlichen Welten aufgewachsen, auch von denen geprägt und in zwei unterschiedlichen Kulturen. Einmal die hier und einmal die deutsche. Aber ich bin ganz groß beeinflusst worden von den Werten, die mir meine Mutter gegeben hat. Also das sind auf jeden Fall humanistische und wahrscheinlich auch demokratische Werte, wenn man das so mal sagen möchte. Also zum Beispiel mir sind die Menschenrechte total wichtig. Mir ist Gleichberechtigung total wichtig, Frieden auch. Und das sind so die grundsätzlichen Dinge, die also in westlichen Kulturen natürlich eine sehr wichtige Rolle spielen, aber auch in afrikanischen Kulturen. Nur ist es hier, also ich weiß es ja nur von hier ist es so, dass sie manchmal anders bewertet sind oder anders definiert oder unterschiedlich in Handlung gesetzt werden. Ja.
Lass uns mal gleich in Rassismus einsteigen, Lolo. Wie oder wann hast du auch zum ersten Mal Rassismus bewusst erlebt für dich, auch so körperlich oder geistig oder physisch und psychisch? Und was hat es dann bei dir auch ausgelöst, in dir, in deinem Körper, somatisch?
Bewusst ausgedrückt ist schwer zu sagen. Aber ich kann mich erinnern, ich war einmal in Deutschland mit meinem Bruder in der Bahn. Wir sind Bahn gefahren und der Schaffner ist vorbeigekommen. Er hat nach meinem Ticket gefragt. Ich habe ihm mein Ticket gegeben. Ich hatte es in der Hand, ich hatte die Hand ausgestreckt und er hat mir gesagt, dass ich ja immer ein Schwarzfahrer sein werde. Mir ist das, ja, da war ich 8 oder 9 Jahre alt, ich habe darüber gelacht, weil mir ist das nicht so vorgekommen. Ich habe das nicht als Rassismus wahrgenommen, bis ich dann nach Hause gekommen bin und habe meiner Mutter erzählt, ja, ich war in der Bahn, es ist mir passiert so. Und da hat sie mich angeguckt und hat mir gesagt, das ist totaler Rassismus. Weißt du, und dann ist es mir in dem Moment klar geworden, als mir das meine Mutter gesagt hat, als sie das für mich identifiziert hat. Und ich habe wirklich gemerkt, also wir haben es diskutiert, wir haben es durchgesprochen, wir haben es verarbeitet und ich habe gemerkt, dass zumindest auf die Art und Weise in solchen Kontexten ist Rassismus bei mir wirklich mit Gelächter und halt auch einfach mit Diskussion gut zu verarbeiten. Weil was können mir diese Worte antun?
Würdest du im Gegenzug diesen Witz, ich nenne es jetzt mal Witz, wobei es keiner ist, aber würdest du das selber sagen, dass du selber dich sagst, ich bin ein Schwarzfahrer, egal was ich tue? Würdest du das sagen über dich selbst?
Da ist, glaube ich, der große Unterschied der Kontext. Der Kontext. Wenn ich über mich selber sage, dass ich Schwarzfahrer bin, dann weiß ich ja über mich selber, dass das kein Ausdruck von Rassismus ist. Weil für mich ist es witzig, wenn andere Leute darüber lachen, dann ist das für mich gut so, die finden es auch witzig, es ist für mich ein Witz. Wenn es mir andere sagen, wie ich jetzt weiß, ist das schon was anderes.
Ja.
Weil man weiß ja nie, wie andere Leute sowas sehen von sich aus.
Ja, aufnehmen. Und du sagst es schon richtig, der Kontext ist es, der es natürlich ausmacht. Und wie man selber über sich spricht, ist natürlich wieder was anderes, als was andere zu einem sagen oder über einen sagen. Das ist schon wahr. Aber ich denke, du warst 8 Jahre alt. Das ist natürlich schon also heftig. Also da kann man gar nichts dazu sagen. Lolo, wenn du einen Blick jetzt nimmst auf deine Herkunft und wir schauen mal, es heißt manchmal, bist du stolz, ein zu sein, ein Deutscher, ein Franzose, ein Afrikaner. Wie ist es mit deiner Herkunft? Ist da Stolz da? Ist der erst gewachsen oder war das von Anfang an so? Erzähl mal so ein bisschen was zu deinem Stolz auf deine Herkunft.
Ich glaube, besonders in Bezug auf Stolz und auch Liebe zur Heimat, existiert da für mich ein Unterschied, ein entscheidender. Weil es gibt für mich, wie schon gesagt, Liebe zur Heimat und auch zur Heimatskultur und zu der Herkunft. Und es gibt in dem Sinne Stolz oder ich nenne es mal Patriotismus so. Und ich spüre ja gegenüber meinem Heimatland und meiner Heimatskultur und meiner Herkunft Liebe, große Liebe. Und die war auch, glaube ich, schon immer da. Aber für mich ist das nicht gebunden an eine Kultur oder an ein Land. Für mich ist das, und ich glaube, das ist im südafrikanischen Kontext auch so, für mich ist es eher gebunden an meine Familie.
Mhm.
An meine, also hier ist das so, an die ethnische Gruppe und an den Status ist das ganz oft gebunden. Da ist man eher stolz darauf. Da spürt man Liebe zu. Aber für mich ist das wirklich meine Familie und meine, wollen wir mal sagen, meine vielen Kulturen, meine vielen Identitätsaspekte, die ich in mir trage.
Mhm.
Ich glaube stolz wirklich nicht und auch aus der deutschen Geschichte heraus und auch aus der südafrikanischen würde man das nicht so sagen. Ich glaube, wenn man hier Leute befragt, gibt es keinen wirklich, der sagen würde, er ist stolz darauf, südafrikanischer zu sein.
Mhm. Mhm. Ja, das Wort Stolz hat, also für mich zumindest schon auch so ein bisschen einen Nachgeschmack, wo ich denke, ich weiß nicht, auf was kann man denn stolz sein? Also vielen Dank für diese Punkte und für deine Antwort und für deine Sichtweise, die du da jetzt teilst. Das finde ich also sehr spannend. Du hast jetzt vorher schon angesprochen, dass deine Mutter mit dir darüber gesprochen hat, dass du als 8-Jähriger diese rassistische Erfahrung im Bus hast machen müssen und ihr habt darüber diskutiert. Was gibt es sonst so aus deiner Familie oder aus deinem Umfeld vielleicht noch für Unterstützungen oder andere Erzählungen von dir, wo du praktisch die Unterstützung gebraucht hast, um mit Rassismus umgehen zu können?
Ich glaube, es ist wirklich offene Diskussion, ist das eine große Etwas. Also wenn ich mich hinsetzen kann und wirklich mit meiner Familie und mit meinen Freunden auch in meinem Umfeld offen darüber reden kann, wie mir das eine oder das andere vorkam, welche Erfahrungen ich gemacht habe, wie das mich jetzt beeinflusst hat oder wie ich mich darüber fühle, dann ist das für mich wirklich, glaube ich, das, was ich brauche. Und in dem Zusammenhang auch war das für mich mein ganzes Leben lang sehr wichtig.
Mhm.
Aber dann natürlich auch, dass man sich jetzt auf keinen Fall in gefährliche Situationen begibt. Und auch egal, in welchem Land man ist, ist das sehr wichtig. Und damit hat mir auch mein Umfeld geholfen.
Also ich höre so raus bei dir, dass es schon auch der Rückhalt ist der Familie und von Freunden, aber auch natürlich der Diskurs, der Dialog, vielleicht auch Erfahrungen teilen mit Freunden oder mit der Familie. Wenn du auf den Rassismus heute schaust, den du heute im Alltag oder vielleicht auch in der Gesellschaft siehst oder erlebst, oder wie begegnest du heute dem Rassismus? Also wie gehst du heute damit um?
Erstmal muss ich dazu sagen, ich habe jetzt heutzutage nicht häufig rassistische Erfahrungen. Ich begebe mich nicht häufig in solche Situationen, wo das wirklich passiert. Aber ich habe auch ein aktuelles Beispiel. Ich wurde letztens, ich glaube vor so einem Monat, auf der Straße von der Polizei angehalten und die waren auf Tätersuche und ich wurde wirklich vernommen. Und mir ist klar geworden, in dem Moment, dass ich als schwarzer junger Mann auf eine rassistische Art und Weise klassifiziert wurde, weil meine Schwester, die weiß ist, wurde nicht befragt. Und mir war klar, dass die Polizisten, bewusst oder unbewusst, uns unterschiedlich bewertet haben. Und ja, wie bin ich damit umgegangen? In dem Moment habe ich mich den Autoritäten gebeugt. Ich habe die Fragen beantwortet, die mir gestellt wurden. Und ich habe natürlich versucht zu erklären, dass ich der Bruder meiner Schwester bin. Aber das wurde als Lüge abgetan. Das habe ich so stehen gelassen. Und ich habe das beantwortet, was ich beantworten konnte. Und dann war das das. Aber naja, sonst. Also manchmal kämpfe ich für meine Identität und ich kämpfe dafür, dass Menschen die detaillierten Zusammenhänge sehen, unabhängig von meinem Aussehen und meinem Äußeren und unabhängig davon, wie sie mich abstempeln. Das ist das Wort. Und ich versuche auch über Vorträge Bewusstsein zu schaffen, aber auch über meine Stücke, über meinen kreativen Ausdruck, über das, was ich schreibe, weil in meinen Stücken, in meinen Monologen geht es oft über Identität. Es geht darum, wie ich mich selber sehe oder erlebe oder wie ich mich mit meinen Emotionen halt rumstreite, wenn man das so sagt. Und es entsteht natürlich auch aufgrund von Diskriminierung.
Ich hatte ja ganz zum Anfang gesagt, dass du schwarzer Südafrikaner bist und dann habe ich gleich die Frage gestellt, ist das jetzt schon rassistisch? Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich mich manchmal etwas unsicher fühle, weil ich natürlich nicht rassistisch sein möchte, weil ich das fürchterlich finde, aber ich merke oder ich bin mir dessen schon bewusst, dass im Unbewussten da schon das ein oder andere mitschwingen kann, wenn ich meine Frage stelle oder wenn ich mal was sage. So, das ist immer so, man meint es eigentlich gut und dann kommt aber was raus, wo man nachher denkt, um Gottes Willen, wie konnte mir das passieren? Ja, weil man manche Dinge so gar nicht bedenkt. Wie erlebst denn du diese Aussagen, die eigentlich gar nicht rassistisch gemeint sind, aber definitiv rassistisch sind, aber dazu auch noch gut gemeint sind? Wie gehst du damit um? Also bist du eher so der Mensch, der dann sagt, kein Problem, ich verzeih dir das in Anführungszeichen und so, oder sprichst du es direkt an oder umgehst du? Also wie gehst du damit um?
Ich glaube, ich bin der halt immer glaubt, dass andere es immer gut meinen. Also für mich ist es nicht Rassismus, wenn es nicht ausführlich boshaft ist. Also wenn jetzt keine Böshaftigkeit mit dabei ist. Aber zu Rassismus, der gut gemeint ist. Es gab mal eine Zeit, da war ich in einer Sportschule, in einem Sportverein. Und da wurde ich ausgeschlossen, aber aufgrund des Rassismus. Ein Junge hatte mir gesagt, dass er mit Schwarzen nicht teilt. Er hatte Kuchen mitgebracht. Und jeder hat Kuchen gekriegt, außer ich und meinem Bruder. Und wir haben gefragt und er hat mir gesagt, ich teile nicht mit Schwarzen. Und das ist eine direkte Aussage. Aber aus dieser direkten Aussage kam ein viel subtilerer Rassismus, weil wir hatten das geklärt mit den Eltern des Kindes, dass er aufgrund rassistischer Kriterien mir keinen Kuchen gab. Und wir hatten das geklärt und im Nachhinein brachte der Vater immer extra Kuchen und immer extra Süßigkeiten für uns beide. Und das macht es ja nicht besser. Mhm. Im Endeffekt. Das war natürlich auch Rassismus, aber wesentlich subtiler und auch leckerer.
Ja, man wird auch wieder ausgegrenzt, weil man eben was Besonderes, was extra bekommt. Ja, das ist wahr. Du lebst heute in Südafrika, da studierst du auch. Welche Rolle spielen denn heute in Südafrika Sprache, Akzente oder auch eben die Hautfarbe?
Eine sehr, sehr große Rolle. Also zum Beispiel in den Unis. Es gibt natürlich gemischte Klassenräume und gemischte Klassen. Und man kann auch nicht mehr aufgrund Hautfarbe oder aufgrund bestimmten Rassenkriterien trennen. Aber auch in den Pausenzeiten differenzieren sich die Gruppen ganz, ganz schnell. Im Blick auf Sprachgruppen, im Blick auf Rassenklassifizierung, so wie sie vor 30 Jahren war. Und nicht mal in den Unis. Ich werde, wie schon gesagt, auch oft auf den Straßen angesprochen, in wesentlichen afrikanischen Sprachen, die ich nicht verstehe. Und da muss ich immer sagen, ich spreche nur Englisch und Deutsch. Und dann fragen sie mich, wie kann man als Südafrikanischer Deutsch lernen? Und das ist auch Rassismus. Als ob ein Südafrikanischer kein Deutsch lernen könnte. Als ob ein Schwarzer, weil darauf kommt es immer zurück, kein Deutsch lernen könnte. Und dann wird das so subtil impliziert, ohne dass man sagt, dass es was mit der Hautfarbe zu tun hat.
Oder aber, Lolo, könnte diese Frage vielleicht auch darauf basieren, dass jemand denkt, wie kannst du Deutsch sprechen, weil Deutsch doch diese Geschichte hat mit Antisemitismus, auch Rassismus, ja? Meinst du, dass es vielleicht daher auch kommen könnte, dass sie sagen, wie kannst du dich um so eine Sprache kümmern, wie kannst du so eine Sprache pflegen wollen, weil aufgrund der Geschichte?
Das kann natürlich immer sein. Und das ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte angenommen, dass es aufgrund der Hautfarbe, also dass es damit was zu tun hatte. Und dann wurde ich mir, dann wurde ich sehr schnell korrigiert, nein, 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 das mit der deutschen Geschichte, wie kann das sein? Aber zum Großteil ist es immer im weiteren Kontext der Hautfarbe, der kulturellen Gruppe. Und die nächste Frage ist immer, oder nicht immer, aber ziemlich schnell, wie kann man, wenn man solcher Kultur angehört, nicht die Sprache der Kultur sprechen? Wie kann man als Zulu oder als Shona oder wie auch immer die Leute mich dann im Moment sehen, wie kann man die Sprache Zulu oder Shona oder Venda oder wie kann man das nicht sprechen, aber Deutsch sprechen?
Also, okay. Aber das sind doch alles diverse Sprachen, Lolo, oder? Die sind doch wahrscheinlich...
Ja, ja, doch.
Die sind so unterschiedlich wie Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch.
Ja.
Und ich denke, da gibt es ja auch verschiedene Stammessprachen, wie du jetzt die Zulu genannt hast und sowas. Sind doch Stammessprachen, oder sind das... ist das falsch von mir, wenn ich das so nenne?
Soweit ich weiß, ist Englisch hier die Amtssprache, aber ich weiß es wirklich nicht.
Mhm. Nee, ich meinte Stammesfragen. Also Zulu ist...
Ach, Stammes, tut mir leid, ich hab Standes verstanden.
Nein, 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 Stammes.
Ja, doch, doch. Stammessprachen, ja, ja.
Ja, ja. Und dann sind es doch auch so viele, dann ist es dann nicht vielleicht auch ein bisschen anmaßend, wenn du jemanden auf Zulu ansprichst, der könnte doch, weiß der Geier, wie viele anderen Stämmen angehören. Also man kann doch nicht erwarten, dass einer dann Zulu kann, nur weil er jetzt eine schwarze Hautfarbe hat, oder? Verstehe ich das jetzt falsch?
Nein, 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 nein. Das verstehst du komplett richtig und dem ist auch so. Aber das geht zurück auf das Aussehen. Wenn Leute mir begegnen und in einer bestimmten Kultur aufgewachsen sind und mich sehen, dann erkennen sie in mir bestimmte Anteile, also an meinem Äußeren jetzt, erkennen sie bestimmte Kulturanteile, die ihnen bekannt vorkommen. Und dann sprechen sie mich auf der Sprache an, die sie erwarten, dass ich spreche.
Also, okay. Du hast jetzt vorher schon genannt, dass in der Universität sich so Gruppen bilden. So habe ich es zumindest verstanden. Dass dann Cliquen sich dann bilden, im Pausenhof zum Beispiel, dann stehen Dunkelhäutige zusammen, vielleicht Rothaarige, Grünhaarige. Du weißt, was ich meine. Wie ist denn heute das so in der Bildung oder in der Arbeit oder auch in der Medienwelt? Wie nimmst du denn da diesen strukturellen Rassismus wahr?
Bei Strukturkonflikten müssen wir uns, glaube ich, wirklich getrennt Deutschland und Südafrika ansehen. Weil im südafrikanischen Kontext wird ja immer noch nach Rassenquote eingestellt. BEE heißt das, Black Economic Empowerment. Da wird nach Rassenquote eingestellt, aber natürlich auch nach Genderzugehörigkeit und nach Fähigkeiten und Einschränkungen. Und es ist so von der Regierung angelegt, dass nach Quote angestellt wird. Das ist so im System. Und in dem Zusammenhang habe ich hier als schwarze Person natürlich Vorteile, weil ich gegenüber anderen Rassengruppen, jetzt mal so gesagt, eher eingestellt werde. Und also jetzt mit der entsprechenden Bildung natürlich. Und ich studiere, ich hab gute Chancen, an den oberen Rand der Strukturen, zumindest im Arbeitsbereich, zu kommen und eingestellt zu werden. Aber im deutschen Kontext ist das anders. Weil natürlich haben wir auch in Deutschland strukturellen Rassismus. Es gibt Studien zu Namen, weißt du, bestimmte, wer wen einstellt, aufgrund dessen, wie sich der Name anhört. Menschen schauen immer auf den Nachnamen, um dann zu wissen, welche Gruppe Menschen angehören. Und das ist in Deutschland so wie in Südafrika, weil ich habe einen deutschen Nachname. Der Nachname, ich bin nicht schnell zu klassifizieren. Und das ist für mich so gut. Und da bin ich auch sehr dankbar meiner Mutter gegenüber, dass sie das so für mich hingekriegt hat. In den Medien ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Weil, das finde ich jetzt ziemlich witzig, wenn ich mich fotografieren lasse, weil ich bin ja auch Schauspieler und ich bin Model auch. Wenn ich mich fotografieren lasse, gibt es wirklich, und es ist ein richtiges Problem, es gibt wirklich Apps und Programme, da kann ich mich nicht abbilden lassen, weil ich unterbelichtet bin.
Also nicht du bist unterbelichtet, sondern das Foto von dir ist unterbelichtet, so, oder?
Ja, das Foto von mir ist, ja. Und da kann man mich nicht sehen. Und ich hatte wirklich Probleme, mein Passbild zu machen, mein deutsches.
Mhm.
Man hat mich nie auf dem Bild erkannt. Und das ist Naja, es ist natürlich Diskriminierung, aber der Struktur eben, also der Struktur herausgehend.
Mhm, ja. Ich würde gerne im folgenden Gespräch noch ein bisschen auf diese positive Seite des Rassismus eingehen, weil ich davon ausgehe, dass es nicht nur Negatives gibt, sondern auch Positives, weil es bei einem selber ja immer was macht. Man entwickelt sich daran. Diese persönliche Entwicklung, wie man es auch nennt. Und ich glaube, das ist ja wiederum auch eine Chance, die es gibt. Gibt es Erfahrungen mit Rassismus, die dich zum Beispiel gestärkt haben oder die dir in deiner Identität etwas verdeutlicht haben, etwas klarer gemacht haben?
Ja, aber interessanterweise war der Rassismus nicht mir gegenüber, sondern meinem Bruder. Wir waren am Pool, am Olympischen Swimmingpool, wir haben hier einen. Und da war ein Türsteher. Und der hat meinem Bruder gesagt, dass er mit seiner gemischten Hautfarbe und seinen Dreadlocks, er hat Dreadlocks, und er hat ihm gesagt, dass er mit der Hautfarbe im afrikanischen Kontext wie ein Mix-up ist.
Aha.
Und das hat mich selber klarer und stärker gemacht in meiner Identität, weil mir bewusst wurde, wie wir als Familie im Zusammenhang von außen bewertet werden und klassifiziert werden. Und ich habe drüber nachgedacht und es hat mich gestärkt, weil ich habe dadurch mein Bewusstsein erlangt. Ich konnte mich, glaube ich, zum ersten Mal in meinen, was weiß ich, 12 Jahren, wie alt ich da war, konnte ich mich zum ersten Mal in die Schuhe der anderen reinstellen und wirklich ihre Perspektive einnehmen. Also es ist mir klar geworden, wie es von außen aussieht und wie in den Systemen, weil viele Leute, die älter sind jetzt als, was weiß ich, 40, sind ja im Apartheid-System aufgewachsen und sie können das nicht wirklich verarbeiten oder zumindest sie haben es nicht gut verarbeitet. Und ich habe dann in dem Moment zum ersten Mal verstanden, wie das aussieht in dem Denksystem.
Mhm.
Wirklich.
Also du hast, so habe ich es jetzt verstanden, das Dilemma dieses Mannes erkannt in seinem Denksystem, dass er mit diesem Patchwork, so habe ich euch verstanden, ihr seid ja eine Patchwork-Familie, dass er mit dem einfach nicht klargekommen ist.
Ja.
War er weiß? War er Mischling? War er schwarz?
Er war, witzigerweise, war er auch gemischt.
Mhm.
Er hatte so ungefähr dieselbe Hautfarbe wie die meines Bruders. Und ich glaube, daraus auch diese rassistische Aussage. Also jetzt nicht aus irgendeinem Gefühl von, also du bist mein Feind, ich bin dir gegenüber rassistisch. Sondern ich komme mit dir nicht klar. Wie komme ich in meinem System am besten damit klar, indem ich das sage?
Mhm. Also du meinst, das habe ich jetzt rausgehört bei dir, dass dieser Mann auch für sich schon so viele Probleme mit sich vielleicht auch hat, mit seiner Geschichte, dass ihm, dass das sich projiziert hat auf euch und dass er deswegen so mit deinem Bruder umgegangen ist. Hast du selber irgendwas gelernt oder Erfahrungen gemacht, wo du sagst, der Umgang mit dir oder Diskriminierung, die du erfahren musstest, da hast du Folgendes draus gelernt oder da bist du gerade noch dran zu arbeiten? Gibt es sowas für dich persönlich?
Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht für mich persönlich, weil alles, was ich aus meinen rassistischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, gelernt habe, habe ich nicht aus den Erfahrungen selber gelernt, sondern aus den darauf folgenden Diskursen. Also, ich bin die Art Mensch, die aus Debatten lernt, die mitnimmt aus Diskursen von, also mit anderen Leuten und dann baue ich das mir ein in meinem Weltverständnis, in meinem Weltbild. Baue ich mir das so ein, das, was ich daraus lerne. Und sehr selten nur aus persönlicher Erfahrung.
Mhm. Wobei ich schon so verstehe, du hast die Erfahrung gemacht und sprichst nachher mit anderen Menschen drüber, im Diskurs oder im Dialog, und findest dann deine Stimme dazu. Weil du durch den Austausch eben Impulse bekommst und vielleicht auch das eine oder andere dir eher bewusster wird. So habe ich es verstanden.
Nee.
Dann ist das schon etwas aus einer Erfahrung, die du vielleicht selber erlebt hast, wie du es vorher erzählt hast mit dem Olympischen Swimmingpool oder aber wenn es dir selber passiert, wie du erzählt hast in der Bahn, wo du dann mit deiner Mutter drüber gesprochen hast oder im Bus. Bist du so ein Mensch, der dann in dem Diskurs und in den Dialogen eher nur für dich eine Stimme findet? Oder ist es so, dass du auch für andere deine Stimme findest? Damit meine ich konkret, wenn du jetzt in Situationen reinkommst, wo du merkst, ein anderer wird rassistisch, diskriminierend angegriffen, dass du dann hinter ihm oder hinter ihr stehst? Oder an der Seite? Dahinter muss ja nicht sein, an der Seite, dass du also unterstützend tätig bist?
Ja, ich glaube, dass ich das wirklich bin. Ich bin ein Mensch, der, gut, ich stehe an der Seite von Menschen, die Rassismus erleben. Und ich glaube dass auch, dass das wirklich die wichtigste und große Waffe, wenn ich das mal so ausdrücken darf, gegen Rassismus ist, die wir haben. Einfach das Zusammensein. Mhm. Und das Wissen, dass man nicht alleine ist und dass es auch andere Menschen gibt, die solche Erfahrungen machen und solche Erlebnisse haben. Aber ich glaube, da ist auch wichtig zu definieren, wie ich meine Stimme finde. Also ich finde meine Stimme absolut in der verschriftlichten Form. Ich bin ja normalerweise ein eher ruhiger Mensch, ich bin eher introvertiert und ich finde meinen Ausdruck auf der Bühne, ich finde meinen Ausdruck durch die Schrift. Weil in der Schrift, in dem, was ich schreibe, bin ich frei, komplett entbunden von also dem, was um mir ist, komplett entbunden von
Äußerlichkeiten, meinst du das vielleicht?
Ja, genau, von Äußerlichkeiten und ich bin frei, meine Identität zu leben und mein mich selber auszudrücken. Und auch dadurch andere zu stärken. Wenn Leute meine Monologe oder meine Dialoge oder was weiß ich lesen und sich darin finden, dann ist das für mich das Beste, was ich anzubieten habe. Es ist das, was ich damit bewirken möchte, im Endeffekt.
Ich habe schon Ausschnitte von deinen Theaterstücken gesehen, weil du ja hier und da auf LinkedIn zum Beispiel das ja auch teilst. Und da ist mir aufgefallen, dass nicht nur deine Körpersprache, sondern auch deine Art, wie du tatsächlich sprichst, dass das eine enorme Präsenz ist. Und ich habe beim Zuschauen auch gemerkt, dass sich in mir was bewegt hat, dass ich auf einmal gemerkt habe, da steht ein junger Mann auf der Bühne, hält einen Monolog, also das ist das, was ich damals gesehen habe. Du sprichst aber über dich, also über deine Erfahrung, über deine Gefühle. Und das, was du gerade angesprochen hast, das war genau der Punkt. Ich habe mich abgeholt gefühlt von dir. Das klingt immer so, ich weiß, manche Leute sagen, wie kann man das sagen, abgeholt. Aber es war tatsächlich so. Ich habe mich verstanden gefühlt in dem Moment. Und ich habe auch gemerkt, wie du Räume öffnest, wie du anderen Menschen die Möglichkeit gibst, sei du, wie du bist, so bist du okay. So habe ich es in dem Moment wahrgenommen. Und ich empfand das als eine wunderschöne Darstellung deinerseits, aber auf der anderen Seite auch unwahrscheinlich befreiend für mich, das sehen zu können. Was mich jetzt zu der Frage führt, dein Leben ist gerade geprägt, wie du selber sagst, durch Schriftstellertum, durch Schauspielkunst, du studierst. Was würdest du sagen, was prägt gerade dein Leben bezüglich Rassismus am allerstärksten oder wo gehen gerade deine positiven Erlebnisse hin bezüglich Rassismus?
Ich glaube wirklich, also in Bezug auf Lebensweg und Lebensziel, weil ich lebe ja sehr zielgerichtet und auf meine Ziele hinweg. Und vom Rassismus habe ich eigentlich nur gelernt, wie man am besten Leuten sagen kann, die Welt hat dich lieb. Es ist okay, so zu sein, wie du bist. Sei stolz darauf, zu sein, wer du bist. Und die Welt hat dich lieb. Und also unabhängig davon habe ich meine Leidenschaften. Ich lebe so, wie ich lebe. Und da hält mich kein Rassismus auf. Also ich bin, wo ich bin und ich bin da, wo ich sein möchte. Ich halte mich nicht vorher zurück und ich denke nicht vorher, ob ich dahin passe. Also eher im Gegenteil.
Das ist wunderbar, finde ich. Das klingt auch sehr kraftvoll. Lolo, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass du dich manchmal zwischen den Kulturen fühlst. Tust du das?
Nein, muss ich ehrlich sagen. Wirklich nicht, weil ich bin ich. Mhm. Ich bin Lolo, ich bin Mensch. Und von der baue ich mir meine Kultur. Mhm. Also meine Identität ist nicht kulturbestimmt, meine Kultur ist identitätsbestimmt sozusagen.
Dann wäre meine Frage, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, ob du mehrere Kulturen in dir verkörperst, dann wäre die falsch, oder? Weil du ja deine Kultur in dir verkörperst und nicht mehrere. So habe ich dich jetzt gerade verstanden.
Einerseits ja, weil die Kultur, die ich in mir trage, ist meine und auch nur meine. Ich glaube, es wird nie noch ein Ich geben. Aber andererseits ist meine Kultur auch eine Verschmelzung und Zusammenarbeit zwischen mehreren Kulturen. Weil ich bin ja auch in mehreren aufgewachsen. Und wäre ich nicht in mehreren aufgewachsen, wäre ich zum Beispiel nur in der südafrikanischen Kultur aufgewachsen oder nur in der deutschen Kultur, dann wäre die eine Kultur, die ich dann hätte, immer noch meine.
Mhm. Siehst du dich manchmal als Brückenbauer zwischen Kulturen, zwischen der deutschen und der südafrikanischen?
Ja, ich glaube schon. Ich sehe mich wirklich als Brückenbauer und auch zwischen verschiedenen Welten. Ich habe zum Beispiel 3 wirklich gute Freunde, also wirklich gut, die bestimmte Einschränkungen haben. Und da erlebe ich mich absolut als Brücke. Zu anderen Menschen, die diese Einschränkungen nicht haben, zu mir selbst auch. Also jetzt mal den Rassismus beiseite, muss ich an meine Großeltern denken, weil da übersetze ich auch immer auf Englisch, wenn die hier sind. Und sie lernen auch Englisch, aber sie sprechen ganz oft mit mir Deutsch und erwarten dann, dass ich übersetze. Und da bin ich auf jeden Fall ein Brückenbauer und auch in meinen Theatergruppen. Weil ich unterrichte ja auch in einem meiner Gruppen Theater. Und da ist die Fähigkeit auch, mit verschiedenen Leuten zu Verbindungen zu schaffen und mich auch selbst zu verbinden, ist sehr, sehr wichtig. Und weil wir sind multikulturell, wir versuchen westliche Aspekte von Theaterkultur einzubilden, aber auch afrikanische Aspekte. Und da ist das sehr, sehr wichtig. Und auch mir persönlich.
Mhm. Mhm. Dann bist du so eine Art Vermittler, oder? Kann man das auch sagen?
Ja, absolut.
Mhm. Wenn ich das so sagen darf, vielleicht auch von deiner Mutter etwas übernommen, die ja als Mediatorin auch tätig ist, interkulturell auch sehr bewandert ist.
Ja.
Mhm. Lolo, hast du manchmal, wenn du so auf die globale Welt schaust, also diese globalisierende, immer mehr sich globalisierende Welt schaust, wie orientierst du dich da für dich persönlich?
Ich orientiere mich sehr gut an mir selber. Also ich bin für mich selber ein großer Anhaltspunkt, weil ich weiß, dass ich bin. Aber ich orientiere mich auch an meinen Kontakten, an meiner Familie und auch an meiner Muttersprache ist gut, an meinen Muttersprachen. Auf Deutsch kann ich mich gut ausdrücken und auf Englisch kann ich meine Gefühle ausdrücken und meine Wurzeln sind überall, also in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturkonzepten, auch überall, wo ich gelebt habe, nicht nur Deutschland, nicht nur Südafrika. Also wir waren mal persona non grata in diesem Land. Wir waren ausgeschlossen von den Behörden und da waren wir ein paar Monate in den USA. Und ich glaube, da habe ich auch mich gefunden und mich orientiert und die Welt besser verstanden für mich selbst.
Mhm.
Und das hat mir alles geholfen, wenn ich mich umgucke, die Welt zu verstehen auf meine eigene Lolo Art.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, Lolo, du sagst, du hast unterschiedliche kulturelle und auch traditionelle Wurzeln. Was gibt dir Hoffnung, auch im Umgang mit Rassismus, gerade in Südafrika oder vielleicht auch global?
Ich muss wirklich sagen, in meinen 18 Lebensjahren bin ich das beste Beispiel für Hoffnung in der Welt, wie ich sie sehe. Weil ich bin Proof of Concept. Weißt du, ich bin für mich der Beweis dafür, dass es möglich ist, die Identität sich so zu gestalten, dass man mit Rassismus in der Welt gut umgehen kann. Dass man Rassismus nicht mehr braucht in der Welt. Dass man sich nicht mehr so, oder zumindest, dass man den Rassismus, der in der Welt existiert, transformieren kann für sich selbst in relativ positive. Also, dass man was draus lernt. Und man kennt ja auch heutzutage in Deutschland, wenn ich mal nach einem Beispiel greifen darf, also Deutsch-Türken oder solche Leute. Und Ich höre ganz, ganz oft, dass solche Leute sagen, ich bin weder Deutscher, noch bin ich Türke. Und das gibt mir Hoffnung. Weil grundsätzlich muss ja jeder Mensch nur sein, das, was er ist. Mhm. Und ob das von außen definiert ist, durch die Kultur als Deutscher oder durch die Kultur als Türke, zurückgehend auf das Beispiel, oder durch meine Kultur als Südafrikaner oder als Deutscher, oder von innen heraus definiert als ich bin ich und das bin ich, man kann sagen, oder ich kann zumindest sagen, ich bin Lollo und ich bin viel mehr als nur das, was mir gesagt wird, dass ich bin. Und das gibt mir wirklich Hoffnung.
Mhm. Was würdest du den jungen Menschen sagen, die zum ersten Mal mit Rassismus in Kontakt kommen, die zum ersten Mal Rassismus erleben, zum Beispiel anhand deiner Geschichte im Bus, die sowas auch erleben müssen? Was gibst du jungen Menschen für einen Rat oder was sagst du zu ihnen?
Du bist nicht allein. Also wirklich, das ist es, das ist, was wirklich zählt. Du bist nicht allein. Rassismus gibt es überall. Und wahnsinnig viele Menschen machen auch rassistische Erfahrungen. Und es gibt ein Zusammensein außerhalb des Rassismus. Es gibt Konstellationen, wo man teilnehmen kann, wo man besprechen kann, wo man verarbeiten kann, diese Erfahrung und solche Sachen und solche Begegnungen.
Mhm.
Und du bist nicht allein. Und das ist es, glaube ich, was wirklich zählt.
Was wünschst du dir denn persönlich für die Zukunft, also für die Generationen der Zukunft? Jetzt mal in Bezug auf Identität, Gleichberechtigung.
Ich wünsche mir Gerechtigkeit und ich wünsche mir auch natürlich, dass wir in Vielfalt leben können und dass wir uns ausdrücken können, so wie wir sind und unsere Identitäten leben können. Und ich glaube, wenn ich es mal so sagen darf, es ist zumindest aus meiner Sicht so, dass meine Generation viel gerechter ist schon als die Generation vor mir und die Generation viel gerechter ist und viel mehr in Vielfalt lebt als die Generation vor ihr. Aber ich glaube auch, in gewissem Teil ist das auch, weil es gerade relevant ist. Jetzt gerade ist es das Gesprächsthema. Also jetzt nicht jetzt gerade, wo wir hier sitzen, aber jetzt gerade in der Generation ist das ein großer Diskurs. Und deshalb gucken wir gerade darauf und machen uns gerechter. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich hoffe, dass die Generation, die nach meiner ist und die Generation, die nach der Generation ist, wirklich darauf gucken und wirklich identifizieren die Ungerechtigkeiten, die Unwahrheiten, die Diskrimination in der Welt und wirklich daran arbeiten, viel mehr zusammen zu sein als Menschen.
Eben als Homophaber, wie du es ganz am Anfang genannt hast, ne?
Eben als Homophaber.
Oder als Homoreziprokan, würde ich jetzt vielleicht auch sagen, dass man die Vielfalt auch liebt und dass man eben auch sagt, dieses kollaborative, konsensfähige, konfliktfähige eben auch zu leben und damit auch umzugehen.
Hm? Genau.
Lollo, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du ganz gerne beantwortet hättest zu dir oder zum Thema Rassismus oder Südafrika? Fehlt da irgendwas?
Nee, ich glaube, die Fragen waren gut.
Oh, danke schön. Ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop, so nenne ich es zumindest. Das heißt, ich formuliere die Sätze an, du beendest sie. Wäre schön, wenn sie grammatikalisch einigermaßen zusammenpassen. Wenn nicht, ist auch okay.
Das immer.
Das heißt, ich würde einfach mal mit drei Sätzen anfangen. Du bist bereit für das Abenteuer. Ich kann anfangen, ich kann starten. Lollo, Diversität.
Braucht man viel mehr im Alltag.
Rassismus.
Ist Angst.
Mensch sein.
Ist Liebe zum Nächsten.
Ich danke dir, Lollo. Vielen herzlichen Dank für den Austausch, für das Teilen deines Wissens, deiner Gefühle, deiner Erfahrungen. Es hat mir Freude bereitet. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und viel Erfolg weiterhin beim Sein.
Ich danke dir auch und ja, schönen Tag, schöne Woche.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?